aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Liebe Nora, heute würde ich gerne mit dir über Ernährung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Räuberfuchs. Hier gibt es ausgewähltes Spielzeug und Kinderbücher und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich würde gerne mit einer Frage in eigenem Interesse ins Haus fallen. Und zwar, habt ihr eine Süßigkeiten-Schublade?
Nein.
Also wir haben jetzt nämlich eine.
Habt ihr eine?
Okay. Also naja, bei uns waren Süßigkeiten immer, hatten keinen festen Ort und oft so weiter oben auf dem Schrank, weißt du? Also wo halt nicht jeder hinkommt. Und dann hörte ich dieses, nee, also Lebensmittel sind ja neutral und man soll die also im Griff weiter haben. Und dann haben wir halt in so eine Küchenschublade jetzt ungefähr das so die Wochenration an Süßigkeiten hat da so reingepackt. Klappt gut, wird gut angenommen, ist halt jetzt schon fast leer.
Ja. Aha.
Und
am Anfang
jetzt
der Woche.
Merke ich's, ja, genau. Und jetzt merke ich halt so ein gewisses, also es funktioniert schon, dass unsere Kinder damit gut selbstständig umgehen, aber es ist nicht so, schon eine Lernkurve, wollte ich sagen. Also ich wollte dich deswegen nochmal fragen, also wie ihr das macht mit den Süßigkeiten.
Ja, bei uns gibt's keine Süßigkeiten-Schublade, weil ich für mich gemerkt habe oder weil wir für uns gemerkt haben, wir hatten das zwischenzeitlich immer mal auch, dass das für uns nicht so gut funktioniert, weil ich das Gefühl habe, dass es mir wichtig ist, dass die Lebensmittel, die für unsere Kinder so im Alltag in Griffweite sind, ja, so dieses, ich habe mal eben schnell Hunger, ich greife mir mal was, dass das nicht unbedingt die Schokoriegel sind, sondern dass das sozusagen, also das, was bei uns sozusagen immer in Griffweite ist, ist ganz viel Obst und Gemüse, aber zum Beispiel eben auch sowas wie, also die kommen im Kühlschrank an Joghurt dran und an Quark und an Käse und an allen möglichen Sachen. Und es ist so, dass tatsächlich bei uns in unserem Familienleben wir jetzt gar keine, ich sag jetzt mal so, hochverarbeiteten Süßigkeiten-Sachen einfach so in Griffweite da haben. Gleichzeitig, wenn unsere Kinder darauf Bock haben, dann sagen wir, okay, dann radeln wir mal schnell zum Supermarkt oder zur Tankstelle oder was auch immer und holen dir einen Schokoriegel. Oder wir kochen einen Schokoladenpudding oder wir backen Muffins oder wir machen irgendwas. Aber sozusagen der unaufwendigste Weg, an Kalorien zu kommen, ist nicht Süßigkeiten zu essen. Und ich sage das aber gleich dazu, das ist jetzt kein Erziehungstipp, den ich irgendwie generalisieren würde. Das hat auch was damit zu tun, dass ich selbst merke, dass ich mit so einer Süßigkeiten-Schublade nicht gut umgehen kann. Also ich bin nämlich auch so jemand, wenn sozusagen der erste Griff zum Schokoriegel der einfachste ist, dann wird die Schublade auch von mir sehr geleert. Und ich möchte selber tatsächlich da auch so ein bisschen umlernen, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und ich möchte mir selber es leicht machen, mich in der Weise zu ernähren, wie ich es für mich und meinen Körper eigentlich gut finde und wie es mir eigentlich auch besser geht. Und dann gibt es ja so dieses Phänomen des Nudging, ne? Also womit pusht man sich selber so ein bisschen in die Ecke, dass man sich sozusagen zu dem Essverhalten erzieht, das man selber gerne hätte. Und da hilft es mir tatsächlich einfach auch, keine Süßigkeiten-Schublade zu haben.
Ich musste da so lachen, weil du gerade das sagtest, dachte ich, stimmt schon. Ich stehe sicher mindestens genauso oft auch an dieser Süßigkeiten-Schublade. Und natürlich sollte ich wahrscheinlich dann eher zu was anderem greifen.
Naja, was heißt sollte? Okay. Also warum solltest du das?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
Es ist halt immer die Frage, ich meine das wirklich ehrlich. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, für die das total okay ist, einfach sich auch auf einen schnellen Hunger einen Schokoriegel zu holen. Und ich habe gleichzeitig für mich persönlich gemerkt, dass ich echt manchmal so dazu neige, zu diesem Stressessen, zu diesem Langeweileessen, zu diesem so Essen in der Weise, wie es mir dann wirklich auch nicht gut tut, wie es mir dann auch mit mir nicht gut geht. So. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, ich möchte da ein bisschen was dran verändern und das auch meinen Kindern in einer anderen Weise vorleben. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht haben wir in einem Jahr oder zwei wieder eine Süßigkeiten-Schublade. Und unterm Strich ist es natürlich so, dass unsere Kinder zum Beispiel ja manchmal auch Süßigkeiten geschenkt bekommen von Großeltern oder von anderen Leuten. Und dann haben die auch da. Also wir haben kein süßigkeitenfreies Haus. Aber es war für mich ein Lernprozess, wenn ich einkaufen gehe, sozusagen nicht automatisch, wenn man so den Wagen vollgeladen hat mit Nudeln und Gemüse und Zeug, sozusagen auch noch so ein bisschen Naschkram einzukaufen, sondern einfach zu sagen, zu einem normalen Wocheneinkauf gehört das für mich gerade nicht dazu. Weißt du, was ich meine? Mhm. Klingt das spaßbefreit für dich?
Nee. Ich kenne das auch. Vor allem, wenn du so merkst, so wie du so einkaufst, wo du so einkaufst und was du so einkaufst, auf jeden Fall. Und natürlich habe ich jetzt ein bisschen pauschalisiert. Jede hier ist natürlich unterschiedlich bei uns. Insofern kann ich da total gut mitgehen. Ich dachte halt eben nur so, ich wollte mal raus aus dieser Belohnungsnummer Süßigkeiten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also so dieses, also es war jetzt nicht bei uns eine richtige Belohnungsnummer, aber halt so dieses the very best thing, das heute dir passieren kann, ist ein Stück Schokolade kriegen. Mhm. Ja, nein, darf ich? Ich finde immer dieses das, mich nervt das an Ernährung manchmal so, diese unterschiedliche Bewertung von Lebensmitteln, gut, ist Schokolade Lebensmittel, aber mich nervt halt dieser Machtmoment. Mhm. Also weißt du, ich kann mir jetzt, wenn ich Lust habe, eine Tafel Schokolade reinpfeifen und weiß selber, wie ungesund und unvernünftig das ist und mein Kind kann das nicht.
Ja.
Weil ich ja schon weiß, dass das ungesund und unvernünftig ist, außer ich sage, now it's a very special moment und du darfst hier jetzt, weißt du, das war für mich irgendwie der Aspekt, über den ich mehr drüber nachgedacht habe, als über dieses de facto, it's not healthy.
Ich verstehe total, was du meinst. Und ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also ich finde es super wichtig, dass wir in unserem Familienleben an ganz unterschiedlichen Stellen mal so diese Machtdynamiken reflektieren und eben auch merken, gerade beim Thema Ernährung haben wir Eltern oft eine unglaublich große Macht und einem Kind erlauben zu dürfen oder verbieten zu dürfen, was es in seinen Körper hineinnimmt, was es ist, was es nicht ist, was es darf, was es nicht darf. Das finde ich ein krasses Machtmoment. Und das finde ich wichtig, da dann auch zu reflektieren, wie gehe ich da verantwortungsvoll mit um. Und sehr, sehr viele Eltern ertappen sich ja auch dabei, dass sie ihren Kindern Vorträge über gesunde Ernährung halten und dann alle möglichen Dinge nicht erlauben. Und dann sind die Kinder im Bett und dann holt man erstmal die Chips-Tüten raus und die Cola und die Schokolade. Aha. Und da dann auch zu sagen, ist das eigentlich fair? Ja, das finde ich eine ganz wichtige Überlegung und das sind Überlegungen, die wir auch immer wieder angestellt haben und auch ich wollte sozusagen aus dieser Dynamik von das Beste, was dir jetzt passieren kann, ist, du kriegst jetzt eine tägliche Schokoladenration raus und mein Weg war dann eben jetzt erstmal zu sagen, vielleicht müssen wir einfach erstmal gar keine so Industriesüßigkeiten, sage ich mal, da haben. Und ich grenze das deswegen ab, weil wir natürlich trotzdem Dinge in unserem Haushalt haben, die zuckerhaltig sind oder so, ne? Also unser Kind kann sich ja auch ein Honigbrot machen oder sowas. Und das ist ja auch was Süßes. Aber es ist eher so ein Ding von, wir geben diesen Süßigkeiten in unserer Kultur und Gesellschaft oft so eine irrsinnige Macht. Ne? Sie werden als Belohnung genutzt, sie werden teilweise entzogen zur Strafe. Du hast das jetzt nicht mehr verdient. Wir geben den Kindern diese seltsam gemischten Botschaften, dass sie im Kindergarten lernen, Süßigkeiten sind super schlecht für die Zähne, aber wenn ihr toll aufgeräumt habt, kriegt ihr ein Gummibärchen. So, ne? Und mein Umgang war dann damit eher sozusagen, vielleicht müssen wir die gerade mal so ein bisschen aus unserem Haushalt raushalten, um da wirklich einfach wieder so eine Form von neutralem Boden quasi zu schaffen und gleichzeitig die in keinster Weise dämonisieren oder schlecht machen, sondern zu sagen, wenn wir Lust auf die haben, können wir uns die immer holen und die sind moralisch neutral und völlig okay, aber sie stehen nicht hier so zur permanenten Verfügbarkeit, weil tatsächlich, das ist sicher auch von Familie zu Familie verschieden, ich schon gemerkt habe, bei uns allen, Kindern wie Erwachsenen, führen Süßigkeiten oft dazu, dass wir uns sehr schwer tun mit Impulskontrolle und dass wir tendenziell schnell und viel essen und dass uns das nicht so gut tut. Also ich höre manchmal so von Familien, die da so ganz stolz erzählen, wir haben eine Süßigkeiten-Schublade und da kann man wieder sehen, wie super Selbstregulationsfähigkeit funktioniert. Unser Kind nimmt sich da ganz bescheiden, ganz wenig und wir haben noch Süßigkeiten von letztes Jahr Halloween und die sind immer noch da. Mhm. Und da sieht man wieder, wie kompetent Kinder sind, wenn man es ihnen nur zutraut und wenn man sie nicht überreguliert. Und das finde ich einfach wichtig einzuordnen und zu sagen, ja, das gibt's. Es gibt solche Kinder, aber nicht alle Kinder sind so. Das ist nicht nur eine Frage der Sozialisation. Das hat auch was damit zu tun, wie ist der süße Zahn von Kindern ausgeprägt? Wie ist die Impulskontrolle von Kindern ausgeprägt? Ja. Und ich habe ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass bei uns in der Familie durchaus auch das Thema Neurodivergenz eine Rolle spielt. Da ist halt oft diese Suche nach dem schnellen Dopamin sehr, sehr stark. Und es gibt kein schnelleres Dopamin als Zuckeressen. So. Und teilweise auch wirklich bis zum Exzess. Und da habe ich dann auch für mich gemerkt, anstatt dann sozusagen in diese Machtrolle zu gehen und wirklich zu sagen, ich reguliere jetzt und ich nehme dir das jetzt weg, vermeide ich natürlich auch manche Situationen, indem ich einfach sage, ist nicht hier. Ne?
Ja, 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 klar. Ich musste nur kichern, weil du ja gerade jetzt die Halloween-Süßigkeiten, die stehen jetzt dann auch bald wieder an. Ich habe neulich jetzt ganz, ganz interessant gelesen, dass dieses, also dass das Quatsch ist mit der Impulskontrolle, also dass der Marshmallow-Test eigentlich überholt ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Yeah. Also dieses, ne, du kriegst zwei, wenn du jetzt das schaffst, das nicht, also sozusagen zu glauben, dass mein Kind irgendwelche Eigenschaften besonders ausgeprägt hat, weil noch so viele Halloween-Süßigkeiten herumliegen, ist leider ein Kurzschluss. Oder ist sozusagen keine valide These, die man sozusagen wissenschaftlich, glaube ich, wiederholen kann.
Aber, du, ich habe vor Jahren in meinem Buch Mein kompetentes Baby darüber geschrieben, über diesen Marshmallow-Test. Da wurde ja so ein Test gemacht, ne, mit Kindern, und da wurde gesagt, du kriegst einen Marshmallow und wenn du den schaffst, ein paar Minuten nicht aufzuessen, kriegst du einen zweiten. Und wenn du den aber sofort aufisst, kriegst du keinen zweiten. Und dann hat man eben geguckt, welche Kinder verhalten sich wie. Und dann wollte man daraus rückfolgern, wie ist deren Impulskontrolle. Das aus meiner Sicht, dass eher ein Test ist, wie sehr Kinder sozusagen den Personen, die da mit ihnen sprechen, vertrauen und wie sehr sie sozusagen mit denen in Kooperation gehen und sagen, okay, ich warte, ja, oder wie sehr Kinder auch einfach die Erfahrung gemacht haben, wir werden Dinge versprochen und dann eh nicht eingehalten, dann nehme ich, was ich kriegen kann, so. Genau. Und es hat eben viel auch mit Persönlichkeit zu tun. Und dieser Marshmallow-Test, der wird oft so hergehalten als quasi Musterbeispiel dafür, dass man Kindern eben Impulskontrolle beibringen muss, damit sie später im Leben mal was werden, ne? Genau. Aber oft sind die Kinder, die im Marshmallow-Test aushalten konnten, ihr Marshmallow nicht zu essen, die wurden dann später erfolgreicher im Berufsleben und so. Und da wird dann oft so getan, als sei das eben alles reine Erziehungssache. Und da spielen so viel mehr Faktoren rein. Und dieser Test hat so wenig Aussagekraft. Und ich merke,
dass wurde jetzt ja noch mal,
ja, wurde wiederholt.
Genau,
ne?
Also es war jetzt kürzlich auch noch mal, dass es letztlich nur eine Sozialisationsfrage ist und weder was übers Gemüt noch irgendwelche Fähigkeiten noch sonst was aussagt. Also das ist, der wurde wohl ziemlich abgeräumt, aber gefährliches Halbwissen.
Ja, also es ist, glaube ich, insgesamt ein großes Thema bei Ernährung, wenn ich das noch ganz kurz so hinterher schieben darf, dass Eltern wie so oft das Gefühl haben, die Art und Weise, wie ihr Kind isst, spiegelt quasi direkt ihren Erziehungserfolg wider. Und ich erlebe das so oft, dass Eltern Schuldgefühle haben dafür, dass ihr Kind so viel isst, so wenig isst, so eingeschränkt isst, so gern Süßes isst. Und dass Eltern dann immer das Gefühl haben, wenn wir das nur alles richtig machen würden, dann würde unser Kind freiwillig auf Schokolade verzichten, super viel Gemüse essen, immer zu jeder Mahlzeit die genau angemessene Menge essen und exakt auf der 50. Perzentile landen, sozusagen in diesem gelben Kinderuntersuchungsheft. Yeah. Das wäre so das Ideal. Und das ist einfach Unsinn. Also das ist nicht, wie wir Menschen ticken, das ist nicht, wie Sozialisation funktioniert. Unsere Kinder bringen auch beim Thema Ernährung einiges mit und gleichzeitig sind sie natürlich davon geprägt, wie sie groß werden, aber das wirkt sich nicht immer in der Weise aus, wie wir Eltern uns das, glaube ich, vorstellen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich weiß nicht genau, was du meinst mit, wie sich das auswirkt. Ich musste nur sagen, dass ich das Gefühl halt total kenne. Also große Verwandtschaftsrunde, alle Kinder aus den Verwandtschaften essen Blaukraut und meine nicht. Ja, und dann diese Blicke so auf, dass du sofort diese Mischung hast, he's a picky eater. Oder eben diese elterliche, ne, was du sagtest, fast Scham zu sagen, ja, ich hab's halt nicht hingekriegt, mein Kind mit, keine Ahnung, wie alt war der damals, 5, schon zum Blaukrautessen zu motivieren. Ja. Mhm. Also da blieb ich jetzt gerade so hängen und dachte, dieses angebliche heikle Essen beschämen, das hat, da habe ich hier ein paar Runden gedreht, ja. Ich bin da raus jetzt, ich kann das ziemlich gut aushalten, ich bin jahrelanger Koch von Nudeln mit Pesto, und zwar rotem Pesto, und zwar nur Alnatura rotes Pesto, und halte das inzwischen ziemlich gut aus. Also wir reisen damit manchmal sogar an, und aber die Blicke kenne ich und die Kommentare.
Ja. Also ich erinnere mich noch, dass unser erstes Kind ein Kind war, das extrem vielfältig gegessen hat und dass wir oft Komplimente bekommen haben. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ein Kind mit 18 Monaten Räucherlachs probiert und Feta mag und Oliven isst und Artischocken und rote Beete? So, ja. genau. So, ihr müsst einfach drauf haben. Und das war das unverdienteste Kompliment aller Zeiten, weil dieses Kind einfach Bock hatte auf verschiedene Geschmäcker und das einfach spannend fand und interessant. Und wie Kinder, die Lust haben auf bestimmte Spielsachen oder bestimmte Bücher oder so, war dieses Kind sehr neugierig und experimentierfreudig, aber was Essen anging.
Ja, aber kennst du, ich weiß nicht, wie ging es denn dann weiter? Weil ich kenne das so, dieses, weißt du, so wie Babys auch an ihren Füßen lutschen. Ja. Ja? Also, dass die am Anfang nehmen die ja sozusagen alles in den Mund. Und wie gesagt, also wir hatten auch ein Artischockenkind, weil wir waren irgendwie kurz in Frankreich und da gab es Artischocken-Hip. Das gibt's hier, glaube ich, gar nicht. Ja. Und dieses Kind isst alles, super. Das war wohl gut, dass wir immer nur Pastinake gefüttert haben am Anfang, bla bla. Und dann irgendwann kommt ja dieser Kipppunkt. Dann werden die älter und dann werden sie sozusagen plötzlich sogenannt wählerisch und picky. Und das ist so eine, das war so ein Moment, wo ich echt brauchte, um zu checken, wo ist eigentlich der Unterschied? Also davor hat es halt alles probiert. Okay, andere Phase vielleicht, musst du sagen. Mhm. Und dann ist es aber halt so dieses, ich achte halt auf mich, ich mache halt das, was mir Sicherheit gibt oder was mir halt schmeckt oder was. Also ich kann inzwischen sogar verstehen, dass man sagt, ich esse das, was ich essen möchte. Und das kann halt eine 80-prozentige Nudel-Pesto-Strecke sein. Mm. Weißt du, wie ich meine? Ich finde nicht, dass sich das widerspricht, auch wenn das Kind früher an seinen Füßen gelutscht hat.
Ja, ja. Nee, das ist tatsächlich so. Das war bei unserem Kind auch so. Also diese ganz große Bereitschaft, sag ich mal, neue Dinge auszuprobieren, ist dann auch sozusagen zurückgegangen und der Speiseplan wurde enger. Das beschreibt ja Herbert Renz-Polster, den wir beide ja auch gut kennen, in seinem Buch Kinder verstehen so schön, dass das eben auch wahrscheinlich evolutionäre Gründe hat, dass Kinder, die älter werden, sozusagen dann auch wählerischer werden, verschiedene Dinge nicht mehr probieren wollen, weil eben sozusagen evolutionär das irgendwie sinnvoll war, wenn Kinder, die allein durch die Gegend stromern, nicht sich alles einfach alles in den Mund stecken, was eben auch potenziell giftig ist. Und wir hatten eben auch umgekehrt oder haben bis heute Kinder, die sehr wählerisch sind. Und manchmal nervt mich das auf so einer ganz alltagspraktischen Ebene. Wenn du dir einfach vorstellst, ich stehe bei uns in der Küche und koche, ne, für 6 Personen und gefühlt gibt es kein Essen, das alle mögen, sondern ich muss dann immer so 1000 Komponenten auf den Tisch stellen und jeder baut sich so sein Essen zusammen. Und es kann aber auch passieren, ich habe da 8 Schüsseln stehen und das Kind sagt, ich mag nichts davon, ich mache mehr Haferflocken. So. Dann denkt man manchmal schon, das wäre jetzt irgendwie praktisch, ihr wärt alle da ein bisschen gleicher in dem, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Und gleichzeitig ist es mir eben auch unglaublich wichtig, nicht diesen Stress an unseren Familientisch zu tragen. Also so ein Mantra, das mir so ganz, ganz wichtig ist in unserem Alltag oder so ein Motto, das mir ganz wichtig ist in unserem Alltag, ist, dass die Familienmahlzeiten nicht der Ort sind, um übers Essen und Nicht-Essen und wer isst was und wer isst wie viel zu diskutieren oder zu wachen, sondern wir kommen da zusammen, es soll entspannt sein, es soll schön sein und wer was isst, ist so ein bisschen nebensächlich. Und ich sag ganz oft, wenn ich in Vorträgen dazu gefragt werde, was so bei uns die Essensregeln sind, dann sage ich immer, mein Mann und ich haben die Regel, dass wir es miteinander schön haben wollen beim Essen. Also wir machen uns das Essen, das uns schmeckt und die Kinder sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Die dürfen von allem probieren, die müssen von nichts probieren. Wer gar nichts mag, kann sich was aus dem Kühlschrank holen. So. Uns ist wichtig, dass wir entspannt essen können, dass wir mit Freude essen können. Und ich glaube schon auch, dass es da sowas wie ein Vorleben gibt. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ernährungssozialisation hat schon einen Effekt, aber nicht immer den wir erwarten. Wenn wir mit Freude Brokkoli essen, heißt das nicht, dass unser Dreijähriger sagt, ich will jetzt unbedingt auch Brokkoli essen. Aber Kinder, die in einem Zuhause groß werden, wo sie Brokkoli kennenlernen und sehen und riechen und immer wieder wahrnehmen, das ist ein Lebensmittel, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwann im Laufe ihres Lebens das auch zu probieren und in ihren Alltag zu implementieren, als Kinder, die zum Beispiel frisches Gemüse als Zutat in der Küche überhaupt nicht kennen.
Okay, da waren jetzt, glaube ich, mehrere Themen drin, die ich sehr spannend finde. Also einerseits das norasche Familienessen und im anderen dieses kenne ich Lebensmittel. Also beim ersten hätte ich mindestens 1,5 Nachfragen.
Okay.
Ich kann dir da gut folgen. möchte aber sozusagen trotzdem sagen, dieses, es gibt einen Unterschied, finde ich, zwischen mein Mann und ich, sagst du, kochen das Essen, worauf wir Bock haben oder das, was uns schmeckt, so. Und diesem Dauerkompromiss, den man ja dann doch irgendwie machen muss. Der Kühlschrank, klar, jeder kann, also ich glaube, ich spreche hier die ganze Zeit nur über mein eigenes Thema, aber sozusagen, wir hatten das auch, dass man sagt, okay, heute gibt es irgendwie Fisch mit Ding und Ding und Ding. Und wer das nicht will, der kann sich ja ein Brot schmieren. Aber das führt ja meistens zu so einer gewissen, wie soll ich sagen, Unruhe, weil du ja trotzdem dieses, jetzt sitzen wir alle da, jetzt könnten wir was essen, ah nee, was gibt's, Mäkel, die Mäkel, ah, jetzt brauche ich ein Butter, also das ist ja jetzt auch, ich stelle es mir jetzt nicht, ich stelle es mir nicht so ganz einfach vor, deswegen die Frage, ob man dann nicht trotzdem irgendwann so ein, immer gleich noch so ein zweites Essen, mein, bist eh in der Küche, dann koche ich halt noch, weißt du, also wo dann doch so anfängt, letztlich 2,5 Mahlzeiten dauernd zuzubereiten, was mich dann schon irgendwann, wenn es mein Turn ist, dann schon auch irgendwann mal manchmal nervt.
Ja, also das ist natürlich auch so. Ich will das gar nicht verklären. Also manchmal gab es das bei uns auch schon, dass wir am Tisch saßen und ich dann wirklich dachte, also bis jetzt jeder sich noch sein Extra-Essen geholt hat, ist mein Essen langsam kalt. So. Und ich bin auch dazu übergegangen, dann oft schon sozusagen zu antizipieren, wer wird was wahrscheinlich wieder nicht essen und dann schon mal vorsichtshalber noch mal einen Topf Nudeln anzustellen und noch mal eine Tomatensauce zu machen, einfach damit jeder was hat. Und dieses Vielkomponentenessen, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist eben auch oft so ein Essen, wo dann schon mal eine Schüssel Nudeln steht, weil ich denke, okay, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Ich finde Kochen für uns sechs schon aufwendig und gleichzeitig merke ich, und das ist auch lustig, wie man dann doch auch als Elternteil irgendwann in so eine Routine kommt, dass ich das dann einfach mache und wenn dann bei uns Leute zu Besuch sind und dann das so sehen und sagen, wie, du kochst jetzt auf 4 Platten und einem Ofen 3 Essen gleichzeitig, wie geht denn das? Und ich so, sag, das merke ich gar nicht mehr, das ist einfach mein Alltag, ich mache das jeden Tag. Ne?
Ja, klar.
Das ist dann schon auch lustig, wie man in sowas einfach reinwächst. Und ja, also ich kenne natürlich auch diese Theorie zu sagen, man macht sozusagen für die Kinder keine Extra-Würste. Haben wir nie gemacht in dieser Klarheit. Also wir haben schon manchmal auch gesagt, wir haben jetzt gerade nichts anderes da. Ja, und dann gibt es eben mal Butterbrot oder Haferflocken oder so. Aber ich bin auch natürlich eine Mutter, die dann möchte, dass es allen schmeckt und dass ich möchte auch, dass die Kinder eine warme Mahlzeit bekommen, idealerweise. Genau. Das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz an manchen Stellen, aber das ist schon so, dass ich dann denke, ich wünsche mir schon, dass wir gemeinsam am Tisch sitzen, dass alle was Richtiges, in Anführungszeichen, essen. Und wenn ich dann da eben noch ein paar Nudeln kochen muss, dann bricht mir ja auch kein Zacken aus der Krone. Aber es ist ein Hin und Her. Und auch wenn ich so sage, mir ist das wichtig, dass unser Familienleben und unsere Familienmahlzeiten entspannt sind, heißt das nicht, dass die das immer sind. Also das ist meine Idee, das ist meine Vorstellung, das ist so meine Haltung, die ich da versuche an den Tag zu legen. Aber es gibt natürlich auch Tage, und es gab schon oft Tage in unserem Familienleben, wo ich wirklich gestresst vom Essen aufgestanden bin, gemerkt habe, ich habe selber viel zu schnell gegessen, weil ich so genervt war von dem Ganzen drumherum. Ich habe kaum wahrgenommen, was ich gegessen habe. Und ich hatte manchmal das Gefühl, unser Speiseplan wurde auch so unglaublich eng, weil man dann eben manchmal gerade an Tagen mit knappen Ressourcen dann sozusagen eben nur noch diese Minimalkompromissessen gekocht hat und dann gefühlt nur noch 3 Essen hatte, die man halt durchrotieren konnte. Und dann irgendwann selber gemerkt hat, so funktioniert das auch nicht. Also bei uns ist Familienessen auch ein permanentes sozusagen Work in Progress. Wir probieren immer mal wieder neue Dinge aus und ich bin da durchaus auch ein, sag ich mal, Marketingopfer. Ich kaufe immer mal wieder eine neue Küchenmaschine, die mir verspricht, dass jetzt alles viel leichter wird und dann isst mein Kind komischerweise das Essen auch nicht. Also das ist auch so ein, das ist ein Thema, das uns, glaube ich, nicht loslässt, auch wenn die Kinder nicht mehr ganz, ganz klein sind.
Dennoch war das für uns schon einer der großen Veränderungen, ne? Dass man einfach nicht mehr so beharrt auf diesem, mein Kind, also dass dieses Beharren auf der Anerkennung, die man ja letztlich, glaube ich, haben will dafür, dass man irgendwas Tolles gekocht hat und dass das jetzt gefälligst von meinem Kind gegessen und aufgegessen wird, wenn man das weglässt beziehungsweise zu sich zurückspielt, dann ist schon mal viel gewonnen. Und für mich war auch dieses, also bei uns muss einfach keiner mehr probieren, das hat ja auch Christine Ordnung irgendwie mal in einem Interview vor einem Jahr gemacht, so einen schönen diesen Satz gehabt, also niemand muss probieren. Und das ist auch so ein, wenn man wenn ich Brokkoli koche, das reicht, dann steht der rum, dann weiß jeder, wie der riecht und weiß vielleicht auch jeder, wie man den kocht und wie man den essen kann und wie man den unterschiedlich zubereiten kann. Aber ich glaube es auch, dass es reicht, Brokkoli in der Theorie kennenzulernen als Kind und nicht reingeschoben, kleingeschnitten oder was ich ja noch schlimmer finde, um ehrlich zu sein, sind diese, ich schnippel es jetzt so auch hin, dass es aussieht wie Pumuckl und dann ist, weißt du, so dieser untergeschobene Brokkoli, weiß nicht, da bin ich irgendwie raus.
Ja, ja, das ist tatsächlich so, dass es da auch echt spannende wissenschaftliche Evidenz gibt zu genau diesen Themen. Also wenn du sagst, ich habe das Gefühl, es reicht, den Brokkoli auch einfach zu sehen und zu riechen, das ist der sogenannte Mere Exposure-Effekt, der tatsächlich nachgewiesen ist, dass sozusagen, echt, wenn Kinder, okay, ne, immer wieder sozusagen exponiert sind, also bestimmte Lebensmittel einfach mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen, selbst wenn sie sie nie zu ihrem Mund führen, dass sie dann eben irgendwann doch eine höhere Bereitschaft haben, dieses Lebensmittel mal zu probieren. Und das ist eben was in vielen Familien nicht passiert. Also, dass dann ein Kind ein Lebensmittel verweigert und dann kommt das Lebensmittel einfach nie mehr auf den Tisch. Ne? Und dadurch wird dann sozusagen diese Verweigerung natürlich auch nicht gelöst, weil es keine Exposure mehr gibt. Also das Kind hat sozusagen keinen Kontakt mehr mit diesem Lebensmittel. Und umgekehrt auch dieses Nicht-Probieren müssen ist wissenschaftlich total gedeckt. Ne? Es gibt den sogenannten Garcia-Effekt. Und der Garcia-Effekt besagt, ich kann jetzt hier mal so ein bisschen abnerden, dass wenn Kinder zum Essen gezwungen werden von einem Lebensmittel, also wenn ein Kind einmal mit Zwang ein bestimmtes Lebensmittel in den Mund geschoben bekommen hat, dann wird es dieses Lebensmittel für immer sozusagen mit dem negativen Gefühl verbinden und die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Lebensmittel nie mehr ist, ist irgendwie ums Siebenfache erhöht im Vergleich zum einfach in Ruhe lassen. Ne? Also das tatsächlich interessant, dass das eben erforscht wurde und dass sozusagen vieles, was du da sagst, was ihr so eher intuitiv für euch rausgefunden habt, tatsächlich im Prinzip den aktuellen Stand der Ernährungsforschung widerspiegelt. Yay, herzlichen Glückwunsch. Und genau, also und auch das, was ich sozusagen betrieben habe, auch eher so intuitiv mit diesem, wir haben einfach mal keine Süßigkeiten zu Hause und regulieren sozusagen indirekt so ein bisschen, was wir da haben. Das ist auch wissenschaftlich erforscht, dass das sozusagen einen positiven Effekt auf die Lebensmittel, die Kinder dann zu sich nehmen, haben kann. Und gleichzeitig, und das sage ich dir in großer Offenheit, war wirklich das Thema Essen und Ernährung auch eins der ersten Themen, wo ich als Mutter so mit diesem Gefühl, wie man es macht, macht man es falsch, in Kontakt gekommen bin. Also ich habe bei meinem ersten Kind, ich habe mein erstes Kind gestillt, dann das war so dieses Gefühl ganz am Anfang von wegen, jetzt mache ich anscheinend alles richtig. Alle können sich darauf einigen, ein Baby stillen ist gut. Und daran habe ich mich so festgehalten, zu sagen, okay, bisher noch nichts falsch gemacht. So. Und dann hatte ich richtig Sorge vor dem Beikoststart, weil ich dachte, das ist schon mal die erste Gelegenheit, wo man was falsch machen kann.
Und das dann verkackst du und dann ist er Allergiker oder sowas, ne?
Irgendwas, ja. Und dann habe ich eben da auch gemerkt, dass schon ums Thema Beikoststart rum sich die Meinungen verschiedener Personen, was man jetzt wie machen soll, voll unterscheiden. Also ich habe einerseits vom Kinderarzt ab dem vierten Monat ziemlich Druck bekommen, zu sagen, sie müssen jetzt mit dem Beikoststart beginnen und zwar mit Kartoffelbrei und Kartoffelfleisch, Möhrenbrei und ne, oder Pastinake und das muss alles diesem Plan folgen. Und gleichzeitig kam so von aus der Richtung Stillgruppe, Geburtshaus, eher dieses still dein Kind so lang wie möglich, dieser Beikoststart mit vier Monaten ist viel zu früh, den hat die Industrie da durchgepusht, so Kinder sind da noch gar nicht bereit und das wurde dann viel gesprochen über Darmreife und alles hatte gefühlt eine sehr, sehr große Dramatik und ich hatte wirklich dieses innere Bild, wenn mein Kind zu früh ein Stückchen Karotte isst, dann ist sein Darm für immer anders und vielleicht zerstört, also es war nicht entspannt. Und ich hatte dann bei meinem ersten Kind tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich eben ein Kind hatte, das sehr lange gar keinen Bock hatte, irgendwas außer Muttermilch zu sich zu nehmen. Und ich habe dann fast, also ein gutes Jahr, quasi voll gestillt. Und dann habe ich sozusagen von der einen Ecke Applaus bekommen, das ist das Beste, was man machen kann, es gibt nichts Besseres als Muttermilch. Und vom Kinderarzt mega Druck bekommen, Eisenmangel, das Kind ist vielleicht bald anämisch. Ne? Und, und ich war irgendwie so dazwischen und wusste wirklich manchmal nicht mehr, was ich machen soll. Und mein Kind hat dann irgendwann angefangen zu essen, aber nie mit diesen klassischen Breien, sondern so dieses mal eine Nudel vom Teller bestibitzt, mal Brokkoli, was man heute Baby-led Weaning nennen würde, was damals aber schlicht unter verboten lief. Ja, also darf man nicht. Mhm. Das ist schon was bei mir auch Spuren hinterlassen hat, so dieses Gefühl, Ernährung ist ein totaler Kampfplatz, auch der Ideologien und das wird von ganz vielen Seiten vereinnahmt, wie du dein Kind ernährst und ich erlebe das heute in sozialen Netzwerken immer noch ganz viel, dass da auch so sehr absolute Thesen aufgestellt werden, so ist es richtig, so ist es falsch und ich bin dankbar, dass ich für mich selbst mich da so über die Jahre immer mehr von lösen konnte und ich glaube von Kind zu Kind entspannter wurde, was Ernährung angeht, aber ich würde heute ungern Mutter von einem kleinen Baby sein und versuchen mich zu orientieren, wie ich das mit dem Beikoststart machen soll. Ich stelle mir das echt schwierig vor.
Also wenn du, liebe Hörerin, gerade in dieser Situation bist, wir haben trotzdem Rat für dich. ich kann das verstehen, ich kann das gut verstehen, dieses Gefühl, aber ich habe nur überlegt, ob es nicht generell so ist, du hast so ein ganz kleines Kind und jetzt könntest du halt irgendwas falsch machen, du könntest quasi irgendwas kaputt machen. Ja. Ich glaube, dass dieses Gefühl, dass man das generell vielleicht erstmal lernen muss am Anfang, dass so ein Kind gar nicht so schnell kaputt zu kriegen ist und es meistens nicht an der Frage, passt die Nake oder nicht, liegt, ob jetzt daraus irgendwie ein glücklicher und vor allem normal essender Mensch wird,
Und ich musste da viel Entspannung lernen und ich bin da wirklich auch dankbar um manche Situationen, die mir einfach gezeigt haben, Ernährungsfahrplan ist Ernährungsfahrplan und das Leben ist das Leben, ne? Also bei meinem zweiten Kind war es einfach so, dass unser älteres Kind, dann das Geschwisterkind sozusagen, immer mal so geschwisterlich geteilt hat und dem Baby irgendwelche Sachen in den Mund gesteckt hat. Und wir haben das versucht zu unterbinden und das hat aber nicht so wirklich geklappt. Und dann habe ich aber auch so irgendwann für mich gemerkt, dass wenn ich da jetzt mich festhalte an diesem Bild von dem Darm, der durch einen Kontakt mit einer halben Erbste für immer irgendwie zerstört ist, also dann kann ich einfach keinen Alltag leben mit diesem Kind. Und dann habe ich auch noch mal so lustigerweise auch in Herberts Buch Kinder verstehen gelesen, dass man davon ausgehen kann, evolutionär, dass je nach Jahreszeit, wo ein Kind geboren wurde, der Beikoststart immer mal ein bisschen früher oder später war, eben wann waren die Beeren reif, wann gab es Pilze, wann gab es eben auch was, was man dem Kind abgeben konnte, ne? Und manche Kinder wurden dann quasi ein bisschen länger gestillt, weil es halt nichts gab, was man gerade dem Baby gut hätte geben können und andere haben halt früher was bekommen und so, dass er dann so sagte, er glaubt, da gibt es auch eine viel größere Bandbreite von dem, was Kinder gut vertragen können, als man das oft so in unserer Gesellschaft Eltern vermittelt. Das fand ich einen unglaublich entlastenden Gedanken, der mir sehr geholfen hat. Und als mein drittes Kind ein Baby war, waren wir, das werde ich nie vergessen, mal auf eine Hochzeit eingeladen. Und unser Baby war wirklich noch klein, also vielleicht 3,5, 4 Monate alt. Es hat wirklich noch nichts gegessen. Und dann saß es bei meiner Großmutter auf dem Schoß, die zu dem Zeitpunkt schon leicht dement war, aber sich unglaublich gefreut hat an diesem Fest und an diesem Baby und in dieser Freude dem Baby ein Stück Hochzeitstorte in den Mund gesteckt hat. So, komm, wir feiern jetzt hier. Ja? Und unser kleines Kind hat halt so ein bisschen irritiert geguckt, an dieser Buttercreme genuckelt und runtergeschluckt. Ja? Und
bei deinem ersten Kind wärst du doch schreiend von der Hochzeit weggerannt, oder?
Genau. So. Und das war dann aber sein Glück, dass es das dritte Kind war. Und ich hab dann schon mein Baby genommen und gesagt, du, der isst eigentlich noch nichts. Und gleichzeitig habe ich auch so lachen müssen, weil das einfach so eine süße und liebevolle Geste in dem Moment war. So, ich teile meinen Kuchen mit dir. Ne? Und Wunder war es, das Baby hat dieses eine Stück Torte gegessen, hat dann, also dieses kleine Stückchen, hat danach ganz normal weitergestillt, hat dann ein paar Monate später angefangen, andere Sachen zu essen und es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und bis heute erzählen wir manchmal so diese Geschichte vom Beikoststart mit Hochzeitstorte und haben da irgendwie eine ganz warme und positive Erinnerung dran. Und manchmal denke ich so, das würde ich allen Eltern wünschen, weißt du, sozusagen diese innere Leichtigkeit beim Thema Essen auch wieder zu finden, zu sagen, ja, es gibt Regeln und Ideen und es ist alles schön und gut, aber es gibt eben auch das echte Leben und unsere Kinder wachsen nicht unter so einer Glaskuppel auf. Und
und was ja auch mitschwingt, Entschuldige, ist ja dieses Ganze, das Emotionale, also dieses, ich musste gerade an so Comfy-Food denken oder ich weiß nicht, wie man, also das so sagen wir hier zu Hause, wenn einer irgendwie krank ist oder eine irgendwas, also wenn man so, na, es gibt so Essen aus der Kindheit, wo man dann sagt, also ich muss mich jetzt mehr als nur nähren,
ja.
Dann, ich glaube, und das letztlich ja, das könnte ja auch, also diese Torte wäre, könnte auch in die Kategorie fallen, zu sagen, ich habe heute einen Sahnetorten-Moment oder ich habe heute einen, was, ein, keine Ahnung, einen Kaiserschmarrn-Moment oder ja, halt so dieses, ja. Das bekomme ich als was auch immer, aber es steht für ein warmes Gefühl.
Absolut.
Und nicht nur für eine warme Mahlzeit.
Ich brauche an schwierigen Tagen Milchreis für die Seele. Ja, meine Mutter hat uns früher oft Milchreis gekocht. Mhm. Und das ist für mich so das Comfy-Food schlechthin. Es ist warm, es ist süß. Es schmeckt, glaube ich, ein bisschen wie Muttermilch, stelle ich mir so vor. Ne? So dieser Milchbrei irgendwie. Ich habe es nie probiert, aber ich stelle mir so vor. Und Milchreis mit Zimtzucker und Apfelmus ist für mich zum Beispiel so ein, ne, ich fühle mich zu Hause, ich fühle mich geborgen essen. Und das sind oft ja auch süße Essen, ne? Du hast jetzt gerade Kaiserschmarrn und Sahnetorte genannt, das ist ja kein Zufall. Mhm. Wir Menschen sind alle darauf geprägt, dass wir die Kombination aus Fett und Süße schon auch geil finden und dass uns das glücklich macht. Mhm. Und ich finde das wichtig, das dann auch nicht zu verurteilen oder dann zu sagen, wenn du dich nach Sahnetorte fühlst, probier es doch mal mit einer Karotte. So, das wird nicht funktionieren, ja. Ne? Und ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man manchmal so in so Büchern oder Ratgebern liest, man solle auf jeden Fall aufpassen, dass Kinder sich nicht zu emotionalen Essern entwickeln. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist.
Was ist das?
Ja, die Idee ist halt, man soll gucken, dass Kinder nicht Essen als einziges oder vorrangiges sozusagen Regulationsinstrument benutzen, dass sie, wenn sie traurig sind, wütend, eifersüchtig, gelangweilt, einfach Essen immer als erste Antwort haben. Das gibt es teilweise bei Menschen und das kann tatsächlich auch zu essgestörtem Verhalten in dem schlimmsten Fall führen, wenn man sich nur mit Essen trösten kann. Und gleichzeitig denke ich immer, dieser Begriff emotionales Essen klingt immer danach, als wäre das irgendwie falsch, Emotionen und Essen zu verknüpfen. Und ich glaube, man kann Essen gar nicht mit Emotionen verknüpfen, sondern für mich ist Essen ein ganz wichtiger Teil von auch emotionaler Selbstfürsorge. Und wie du sagst, ich bin mir sicher, dass meine Kinder auch darauf trainiert sind, sozusagen bestimmte Lebensmittel mit bestimmten Gefühlen zu assoziieren und dass sie sich manchmal Pfannkuchen wünschen oder Kaiserschmarrn, weil sie da sozusagen so dieses emotionale Moment von Verbundenheit und Kindheitserinnerungen damit verbinden. Und ich finde das total schön, sowas weitergeben zu können.
Ja, also ich habe jetzt gerade eher so die Gegenthese überlegt, gibt es wirklich ein emotionsfreies Essen? Also es ist ja eher so ein, wenn man wirklich alleine isst, aber selbst dann können einem ja so ungefähr die Tränen in die Suppe tropfen, weil man alleine isst und nur diese Suppe hat und sie ist noch dazu nicht mal heiß.
Ich glaube,
also
das ist
ich weiß
ein bisschen
gar nicht, ob
Typsache.
Es unemotional ist.
Also ich kenne Familien persönlich, für die wirklich Essen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Man muss es halt machen, damit man nicht umkippt. So. Und das wird dann
wirklich. Die
Pumpe
muss laufen.
So, okay. Ja, und das wird dann wirklich auch sehr unemotional verhandelt. Irgendwas muss gekocht werden, irgendwas muss gegessen werden. Und das ist okay, ne? Wenn Leute sagen, dass ich habe da keine große Freude bei, irgendwie muss ich halt meine Kalorien zusammenkriegen. Und gleichzeitig merke ich zum Beispiel, dass das für mich überhaupt nicht funktionieren würde. Also für mich ist Essen ein ganz wichtiger Teil von einem guten Leben. Und ich glaube, ihr seid auch ein bisschen so Foodies, oder?
Wahrscheinlich. Ich fürchte, ja.
Das ist doch nichts
also,
Schlimmes.
Aber ich habe gerade so über diese Leute nachgedacht, dieses ein Essen, alles drin, Getränke oder so, ist so schon, also für mich beginnt Essen und das würde ich eher auch sagen, das sollten Kinder lernen, ist dieses, wir gehen jetzt dahin, wo das herkommt, also wir sind hier in der Stadt ganz gut versorgt mit sogenannten Wochen- oder Bauernmärkten, das heißt, wir können da sozusagen, bis auf Bananen, die gibt es natürlich wieder nicht, weil Bauern haben keine Bananen, also so Zeug, sowas gibt es ja nicht, aber sozusagen, wir können dieses diesen Wocheneinkauf über die gesamte Gemüse- und Obstabteilung eigentlich sozusagen da mehr oder minder abwickeln und den Rest sammeln wir so zusammen, also wann immer wir irgendwie übers Land fahren und verkauft irgendwo eine Eier, kaufen wir natürlich da 20 Eier. Und ich glaube, dass dieses da kommt das her, erstens ist Also mich interessiert das. Also dieses, schon wenn jemand sagt, ich mag das oder das nicht, denke ich immer so, naja, aber dann hast du es halt vielleicht noch nie, keine Ahnung, gebraten statt gekocht oder gekocht statt roh oder so gegessen, weil es ist ja überhaupt nicht das gleiche Lebensmittel so. Und deswegen, ja, ich denke schon, dass wir Foodies, wenn du es so nennst, sind, weil das einfach, ja, weil das macht was mit einem. Und ich glaube aber auch natürlich, dass darüber auch wieder Sachen verhandelt werden, ne? Also wer versorgt und wer kocht und dann darüber will man natürlich irgendwie gelobt werden. Und was ist, wenn es dir nicht schmeckt? Das habe ich mir so viel Mühe gegeben. Also man muss da schon auch ein bisschen so aufpassen, glaube ich, dass man da nicht das noch immer weiter überhöht. Aber ja, ich glaube, dieses alle kochen und alle kaufen ein Ding wäre mir jetzt wichtiger als alle probieren und alle essen alles auf. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, der vordere Teil ist mir eigentlich, macht mir einfach großen Spaß auch. Es interessiert mich.
Ja.
Das ist cool. Dann haust du irgendwie Zimt drüber und dann schmeckt es irgendwie anders. Denkst du, hä? Also ich unterhalte mich da relativ gern drüber, aber ja. Wir wollen ja heute nicht, kochen, aber sowas wie, ja.
Ja, also ich merke das auch.
Finde ich einfach super.
Ich glaube, wir ticken da relativ ähnlich. Ich liebe das, frische Sachen zu kaufen. Ich liebe es zu backen. Ich habe von meiner Großmutter backen gelernt und von meiner Mutter. Und ich kann ganz, ganz viele Familienrezepte auswendig, die in keinem Rezeptbuch stehen. Und das erfüllt mich mit einem ungewöhnlichen Stolz, den ich sonst bei anderen Dingen gar nicht so fühle, dass ich sage, ich könnte dir jederzeit den weltbesten Butterkuchen backen und ich brauche kein Rezept dafür. Ich weiß das auswendig und der schmeckt super so, ja. Und das ist auch was ich meinen Kindern beibringe. Und da merke ich dann gleichzeitig aber auch wieder, dass in dieser Art und Weise, wie wir unseren Kindern Essen und Ernährung und selber machen und so vorleben, natürlich auch sich wieder viele Privilegien reflektieren, ne? Also dieses zu sagen, wir gehen auf den Bauernmarkt und ob die Äpfel hier mehr kosten oder weniger als woanders, das spielt gerade gar keine Rolle. Die sehen gut aus und die sind lecker und die riechen gut, weißt du? Das ist schon, manchmal kosten die Sachen auch weniger, aber es ist schon unterm Strich so, dass ich das Gefühl habe, wenn wir einkaufen gehen, dass wir uns den Luxus leisten können, zu sagen, wir kaufen das, was gut aussieht und was uns schmeckt und nicht unbedingt das, was jetzt gerade im Angebot ist. Weißt du, was ich meine?
Das mag so sein, also ich gucke schon, aber ich finde, mit der Zeit kriegt man ja raus, ob man jetzt sozusagen in der, keine Ahnung, also dass die ersten Erdbeeren immer scheiß teuer sind, das weiß man ja. Also, weißt du, so wie ich meine? Also man kann es ja auch trotzdem steuern.
Du meinst, man kann immer, es trotzdem preisbewusst machen?
Ja, ist vielleicht jetzt ein anderes Thema, aber ich finde immer sozusagen so diese Diskussion, wer kann sich, also wir geben sehr viel Geld für Dinge aus und wir geben relativ wenig Geld für Essen
für
aus. So im
aus.
Europäischen Durchschnitt, das hilft dem Einzelnen überhaupt nicht, der zu wenig Geld hat und deswegen ist es auf jeden Fall eine Privilegierung, da hast du total recht, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Dennoch ist sozusagen sind bestimmte Basics preislich total drin und machbar. Entschuldigung, ich eier jetzt so in verschiedene Themen
aber
rum.
Ich verstehe, was du meinst.
Ich glaube, dass das Erlebnis, ich kümmere mich darum, was ich koche, eine Haltung ist, die man selbstverständlich mit allen Einkaufsquellen, die einem zur Verfügung stehen und wenn ich irgendwo bin, wo es das nicht gibt, also vielleicht ist das Privileg, allein überhaupt erstmal einen Wochenmarkt in der Nähe zu haben, da geht es ja schon mal los. Aber dass es mir wichtig ist, wie ich mit diesem Essen umgehe und wie ich es zubereite, diese Haltung, glaube ich, die ist auf jeden Fall, hast du recht, zentraler als die genaue Quelle jetzt dieser Karotte und ob sie jetzt bio ist oder ob sie nicht bio ist.
Ja, also ich denke halt oft, dass ich, wenn ich mir jetzt so angucke in unserem Alltag, ja, ich gehe mit den Kindern ganz oft in Bioladen einkaufen. Einerseits, weil ich die Produkte lecker finde, andererseits, weil es da weniger Reize gibt, die auf mich so einprasseln. Und ich finde, man trifft automatisch oft so ein bisschen andere Einkaufsentscheidungen an diesem Ort. Aber das ist ein krasses Privileg. Der Einkauf kostet viel, viel mehr. Und dann habe ich das Gefühl, wir haben eine große Küche. Wir haben die Zeit und die Kraft und die Nerven, das alles zu begleiten.
Total.
Und wenn bei Backen oder Kochen mal was schief geht mit den Kindern, weil die Kinder mitgemacht haben und sie haben irgendwie aus Versehen zu viel Salz dran, dann kann ich das wegschmeißen, ohne dass es mir ein Loch ins Portemonnaie reißt und sagen, wisst ihr was, ist nicht schlimm, ich bestelle uns eine Pizza, so ungefähr. Ne? Also ich merke schon, dass ich im Alltag mit meinen Kindern in Bezug auf Essen auch teilweise eine gewisse Leichtigkeit oder Gelassenheit leisten kann und sei es, dass ich sage, ich habe ganz viel Gemüse aufgeschnitten und wenn ihr es nicht aufesst, dann versuche ich damit auch noch was zu machen, aber wenn es am Ende Hasenfutter wird, dann ist es auch nicht schlimm. So, das ist einfach was, wo ich manchmal denke, Ich glaube, es gibt Familien, wo die Ressourcenlage anders ist. Und zwar nicht nur die finanzielle Ressourcenlage, sondern auch, was die Zeit, die Nerven, die Kraft angeht. Also richtig frisch kochen, Lebensmittel frisch zubereiten, mit Kindern gemeinsam Lebensmittel zubereiten. Das kostet Zeit und Kraft und Nerven. Die muss man auch erstmal haben.
Ja und nein. Also bei den Ressourcen, also bei den objektiven Ressourcen, Geld, Überlastung, Stress, wenig Zeit, bin ich bei dir. Ich glaube nur, dass man im Zweifelsfall nicht immer mit seinen Kindern kochen sollte. Also das hat mir viel Zeit gespart, dieses Gott, wann hat er die Karotte endlich geschnitten. Also dass das manchmal nicht zusammenpasst, so dieses ich will in einer halben Stunde Essen auf dem Tisch haben oder wir wollen jetzt hier mit Essen spielen und spielerisch zubereiten, okay. Und das andere ist halt dann so eine gewisse, sagen wir mal, Alltagsküche, wo man halt dann relativ schnell sagt, so, deine Gemüsereste von gestern, die hätte ich heute einfach schnell mit irgendeiner Soße nochmal zusammengewurstelt und fertig. Weißt du, also vielleicht, vielleicht kocht ihr auch einfach ambitionierter als wir.
Nein,
aber,
das glaube ich nicht.
Ich versuche jetzt nicht sozusagen da länger als eine, ja, aber es ist schon Zeit, ja klar.
Ja, was ich dich noch fragen wollte, weil wir das
dreht und wendet.
Weil das gerade noch so in Sinn kam, bei uns wird die Essenmacherei halt auch nochmal dadurch verkompliziert, dass wir hier ja auch sozusagen diese unterschiedlichen Ernährungsformen unter einem Dach haben. Ne? Also wir haben Fleischessende und Nicht-Fleischessende. Unsere erste Vegetarierin war mein ältestes Kind, das nach dem Tod seines Haustiers so traurig war, dass es gemerkt hat, eigentlich ist das voll traurig, wenn Tiere sterben, dann ist es ein bisschen unlogisch, tote Tiere zu essen. Und daraufhin hatten wir ein vegetarisches Kind im Haus und mussten sozusagen immer schauen, wie kriegen wir das hin. Dann habe ich später auch mich sozusagen unserem ältesten Kind angeschlossen und auch aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann gleichzeitig haben wir aber auch einen Teenager im Wachstum, der am liebsten jeden Tag ein Steak weghauen würde. Und dann haben wir Kinder, die durchaus fragen, wo kommt das Essen her? Und dann sagen, eigentlich finden wir das auch traurig, wenn Tiere sterben müssen. Wo aber wir dann teilweise eher noch so sagen, ihr seid noch so jung, ihr solltet bitte zumindest einmal in der Woche Fleisch essen. Und dann ist das bei uns auch oft so ein Ding zu sagen, wie kriegt man das jetzt noch alles zusammen und wie gehen wir damit sozusagen um? Und da wollte ich dich fragen, ob eure Kinder diese ganzen Fragen von wegen, wo kommt das Fleisch her und wollen wir Fleisch essen oder nicht, auch mal so aufgebracht haben oder ob die da relativ unemotional mit umgegangen sind.
Also die große Morale, die großen moralischen Fragen rund ums Essen, ja, klar, kenne ich. Ich überlege jetzt gerade, was so eine gute Antwort darauf wäre. Also, es gab hier schon alles. Also, Vegetarier, der dann zum Karnivoren wurde. Ich finde es wichtig, so eine gewisse Grundhaltung zu vermitteln und doch weich zu bleiben. Was ich damit sagen will, ist, dass mich manchmal... Ich finde manchmal, dass wir Erwachsenen einen moralischen Anspruch formulieren und dann irgendwie erwarten, also ein bisschen so wie vorhin das Aufessen, weißt du, also dass wir dann sagen, diese Welt ist, es ist, dies oder das ist ein Problem und am besten kannst du, Kind, es lösen, indem du dich jetzt moralisch einwandfrei verhältst. Ja. Und ich finde manchmal, dass wir, Stichwort, wir sind eine Umweltschule oder dergleichen, dass wir manchmal es uns fast zu leicht machen, unsere Last mit dem Thema unseren Kindern so rüber zu kippen.
Ja.
Also ich finde, dass man da sozusagen in so einen gefährlichen Bereich kommen kann, so von wegen, aha, die schmeckt jetzt Salami, du weißt aber schon, wo diese Salami herkommt, weißt du so? Und da versuche ich irgendwie nicht noch eine Schippe draufzulegen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Themen eh kommen, sodass, also Kind kommt aus der Schule heim und das Thema wird natürlich ständig hier oder da thematisiert, sozusagen, wo kommen Lebensmittel her? Also ich weiß schon, dass du mich jetzt spezifisch nach sozusagen essen wir Tiere gefragt hast.
Ja,
aber,
nee, aber
das
insgesamt.
Bezieht sich ja auch auf die anderen Bereiche, aber sozusagen, dass ich dann, wir haben dann irgendwann, also um es kürzer vielleicht zu beantworten, zu sagen, wir haben versucht, dass keiner das Essen des anderen bewertet.
Ja.
Dass das als eine Regel ist. Also so dieses du isst ja, dass das war so mein Gefühl, das ist der kürzeste Weg in den Untergang, wenn ich anfangen muss, mein Essen zu verteidigen.
Ja.
Vielleicht noch eine Klammer auf. Ich war als Teenager fast, glaube ich, 20 Jahre Vegetarier Und je mehr man mich da versucht hat, sozusagen zu ändern, zu beschämen, wie auch immer, desto vegetarischer wurde ich.
Yeah.
Und ich bin es heute nicht mehr. Und es, glaube ich, dieses Essen und Essen lassen im Zweifel die bessere Haltung ist. Wir versuchen trotzdem zu vermitteln, da kommen Lebensmittel her. Diese haben, also ich glaube, dass meine Kinder umfassend aufgeklärt sind, was das Thema Tierwohl, Tierhaltung, Ressourcenverteilung, Wertigkeit von Essen betrifft. Aber da irgendwo ist dann ein Punkt. Und wenn dann einer eben sagt, ich habe jetzt gerade eine Lebensphase, die aus welchen Gründen auch immer bedeutet, ich möchte sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Fleisch essen, dann werde ich der nicht, weil ich ja auch meine moralischen Wertstätte habe, nicht umfassend nachkommen, aber ich werde versuchen, ihn nicht zumindest jedes Mal darin zu beschämen, wenn er das tut, sondern ja, dann trotzdem zu sagen,
gar nicht
guten
zu beschämen.
Appetit.
Ja, ja.
Ja, ich sage ja versuchen, weil
ja.
Ich will jetzt hier nicht so klingen, als wird mir das immer total super gelingen, ja. Weil das hat ja auch Nebeneffekte für alle anderen, die drumherum leben und in der gleichen Küche sind.
Ja, danke für deine
Antwort. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine sehr vage,
nein,
lange Antwort
ist. Super. Und ich merke selber, dass ich mich da in ganz vielen Sachen wiederfinde. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch diese Regel haben, niemand wird für sein Essen oder für seine Präferenzen irgendwie beschämt. Wir kommentieren einfach nicht, was andere essen oder nicht essen. Und mir ist es auch immer wichtig beim Thema Essen, aufzupassen, dass da eben nicht so eine Ideologie draufgesetzt wird. Ne? Also mein ältestes Kind isst seit Jahren kein Fleisch und es ist ihm ein wichtiges Bedürfnis. Und gleichzeitig sagen wir auch als Eltern immer wieder, wir respektieren das, wir unterstützen das. Und wenn du aber irgendwann an den Punkt kommst, dass du das nochmal ändern willst, entweder punktuell oder dauerhaft, dann ändert das nichts von unserer Wahrnehmung von dir als Mensch. Ne? Also wir sehen dich nicht als die Vegetarierin, sondern du isst eben gerade so. Und ich merke das auch bei mir selbst. Also wie gesagt, ich habe jetzt jahrelang kein Fleisch gegessen und das fühlt sich für mich aus verschiedenen Gründen gerade nach einem guten Weg an und gleichzeitig versuche ich mir selber auch immer zu sagen, ich entscheide das jeden Tag aufs Neue und wenn ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich das wieder ändern will, dann ändert das nichts an mir als Mensch, an meinem Wert, an ne? Irgendwie meinem Selbstbild und deswegen halte ich mich zum Beispiel auch von diesem Label so, ich bin vegetarisch, ziemlich fern, weil ich gar nicht möchte, dass das sozusagen so ein Teil meiner Identität wird. Es ist nur, wie ich jetzt gerade esse. Ja, und ich war kein besserer oder schlechterer Mensch, als ich anders gegessen habe. Und wenn ich das irgendwann nochmal ändere, ist es auch egal. Im Sinne von nicht egal, sondern es macht nichts aus, was mit mir als Mensch in meinem Wesenskern zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns unsere jüngeren Kinder, einfach dadurch, dass es hier bei uns dann natürlich sehr viel fleischfreie Essen gibt, weil es einfach praktischer ist, dann was zu kochen, was alle essen können, dadurch ganz automatisch auch zum Beispiel mit vielen Ersatzprodukten und so weiter groß werden oder eben auch mit sehr vielen Essen, die ohne Fleisch auskommen und gut schmecken und allein das wird sie in gewisser Weise prägen und trotzdem heißt das nicht, dass ich jetzt für mich den Wunsch oder die Sehnsucht habe, sie dass sie jetzt auch unbedingt irgendwie vegetarisch essen müssten später. Ja. Aber es ist schon so, dass ich das merke, gerade auch zum Beispiel im Bereich Veganismus. Also ich kenne auch viele Eltern, die vegan leben, für die das wirklich eine tiefe Wertefrage und Tierrechtsfrage ist und denen es auch sehr, sehr wichtig ist, dass ihre Kinder sich vegan ernähren. Und wo dann manchmal auch so der ganze Freundeskreis und die ganze soziale Blase danach ausgewählt wird. Es gibt ja auch mittlerweile vegane Kitas und so. Und ich kann das so verstehen, dieses, ich will in einer Welt leben, wo alle meine Werte teilen und gleichzeitig finde ich es wichtig, gerade auch, wenn ich zutiefst überzeugt bin selber von zum Beispiel Veganismus, was ja mehr ist als keine tierischen Produkte essen, sondern wirklich so eine ganze Haltung und Lebensphilosophie, dann trotzdem mir innerlich zu versuchen, den Raum dafür zu schaffen, zu sagen, und wenn mein Kind einen anderen Weg geht und wenn mein Kind bei den Großeltern oder bei Freunden oder irgendwo tierische Produkte isst, dann ist das kein Scheitern, dann ist das kein moralisches Versagen, sondern dann ist mein Kind immer noch genau gleich wertvoll und richtig, genauso wie es ist und macht eben seine eigenen Essenserfahrungen, ne, auf diesem Weg.
Genau, ja.
Ja.
Musste nur lachen, weil das, also wenig habe ich so vehement diskutiert wie in Eltern-Inis auf kleinen Stühlen zum Thema, also mit anderen Eltern über das Thema Ernährung diskutieren, das ist auf jeden Fall... kann ein kurzer Weg in die Hölle sein.
Ja, ja. Und es gibt zu dem Thema einfach noch...
Weil es natürlich oft identitätsstiftend ist. Oder auch dieses, was du am Anfang dieses Gesprächs erzählt hast, dieses, es geht darum, dass ich dieses Kind nicht nicht verseuche, kaputt mache, wie auch immer. Also meine Lieblingsgeschichte war aus unserem Kindergarten immer, da gab es ein Kind, das wurde zuckerfrei ernährt. Und das ist dann irgendwann mal heimlich ins Büro geschlappt. Das Büro war immer offen und da standen irgendwelche Globuli rum. Das hat dann die gesamten Globuli sich reingekippt, weil da halt Zucker drin war.
Zuckerkügelchen. Ja. Ah, schön. Also das ist tatsächlich so, dass es das öfter gibt, dass wenn Kinder von einem Lebensmittel komplett ferngehalten werden, dass sie dann eben auch nicht lernen, mit diesem Lebensmittel sozusagen Maß zu halten. Also man geht tatsächlich davon aus, natürlich kann man Kindern eine gewisse Zeit von Industriezucker fernhalten und das schadet natürlich auch keinem Kind. Ein Kind kann nicht vermissen, was es nicht kennt. Aber in dem Moment, wo das Kind irgendeine Form von sozialem Ausschluss erlebt, ne, also in dem Moment, wo es beim Kindergeburtstag nicht die Muffins mitessen kann, da überwiegen tatsächlich die Nachteile von zuckerfreiem Großwerden, selbst wenn man sagen würde, der Industriezucker geht auch mit gewissen Risiken einher für verschiedene Erkrankungen, wenn man das sozusagen in einem sehr, sehr hohen Maß zu sich nimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass Essen eben auch eine soziale Frage ist. Und ich habe da vor kurzem einen Text drüber gelesen, da ging es um die Vereinzelung beim Essen. Also darum, dass mittlerweile ja so viele Menschen eine so individuelle Ernährungsform haben, aus irgendwelchen Gründen, dass es kaum noch möglich ist zu sagen, wir kommen alle zusammen, wir stellen ein Essen in die Mitte und alle essen mit, weil dann jemand sagt, und wo ist meine vegane Version und wo ist meine zuckerfreie und wo ist meine glutenfreie? Und es gibt natürlich medizinische Gründe, aus denen Menschen bestimmte Lebensmittel nicht essen können, völlig klar. Aber es gibt eben auch so eine gesellschaftliche Tendenz, dass jeder sich so seine eigene Ernährungsidentität bastelt, die es dann teilweise manchmal schwer macht zu sagen, wir teilen uns jetzt alle einmal. Und das kann tatsächlich auch dazu führen, dass man dann so weniger dieses Gemeinschaftserleben hat. Und da bin ich echt so für mich selber ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, ja, ich glaube, wenn ich irgendwann das nochmal Fleisch essen würde, dann vielleicht in so einer Runde, wo es einfach ein großes Essen für alle gibt und wo ich dann nicht diejenige sein will, die sagt, wo ist jetzt bitte mein vegetarisches Ersatzessen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin so andererseits ein Riesenthema, glaube ich, weil ich erlebe das nicht so, diese totale Vereinzelung, dass man irgendwie lädt 6 Leute ein und dann hat jeder irgendwie was anderes. Deswegen überwiegt bei mir immer noch so dieses, ey, ist halt ein Diabetiker, ist halt ein Allergiker.
Ja, na klar, da muss man gucken.
Vegan, ist ja klar, dass du das nicht, ich weiß schon, dass du das nicht meinst, hab dich nicht falsch verstanden. Ja, also die Tendenz, aus Essen Teil meiner Identität zu machen und zwar nach außen und vor andere hin, da lohnt sich, wo es medizinisch nicht angebracht ist, auf jeden Fall ein Nachdenken. Gerade wenn wir zusammenkommen und sagen, komm, was machen wir denn? Ja, und gleichzeitig finde ich es als Gastgeber völlig normal, einmal zu sagen, esst ihr alles oder muss ich irgendwas beachten?
Wer mag
so,
was?
Nimmt ja, also das habe ich aus meiner Vegetarierzeit halt so mitgenommen. Das kennst du ja sicher selber, ja. Kommst irgendwo hin und hast es vergessen. Ja, aber du hast es vergessen zu kommunizieren und kommst da so hin und dann, schlecht jetzt.
Ja,
genau. Mit nix, genau.
Ja, genau.
Für dich heute Kroketten.
Ja. Genau. Ja, also,
es gibt viel zu erzählen.
Ich merke, dass es mir wichtig ist, im Umgang mit Kindern, mit meinen Kindern, das Thema Ernährung irgendwie von diesem Podest runterzuholen, wo alles moralisch extrem aufgeladen ist. Also ich versuche in unserem Alltag tatsächlich nicht von gesunden und ungesunden, guten und schlechten Lebensmitteln zu reden, sondern Essen ist einfach Essen. Wir reden manchmal drüber, was macht welches Lebensmittel im Körper. Aber grundsätzlich ist Schokolade genauso erlaubt und gut und richtig wie Karotten und Fleisch und Eier und Milch und Tofu und alles, was es gibt. Also mir ist es ganz wichtig, da in meinen Kindern nicht so eine Binarität sozusagen zu implementieren, ne? So dieses, es gibt das eine und das andere, weil ich einfach das auch in unserer Generation oft erlebe, dass halt viele Eltern und viele Erwachsene insgesamt innerlich so abgespeichert haben, es gibt halt gutes, vernünftiges Essen, das schmeckt scheiße, aber man soll es essen, weil es halt vernünftig ist. Und dann gibt's halt die geilen Sachen, die sind verboten, aber lecker. Und das ist nicht hilfreich, um sozusagen mit Ernährung einen guten Weg zu gehen. Das ist mir wichtig. Und was ich vielleicht noch erzählen kann, weil ich sagte, dass ich vorhin auch, weil ich vorhin sagte, dass ich als junge Mutter teilweise so gestresst war mit diesem, wie mache ich das mit dem Essverhalten meiner Kinder richtig? Was mir da sehr geholfen hat, war diese Theorie, die Verantwortung richtig zu verteilen und zu sagen, ich als Mutter oder als Elternteil bin verantwortlich dafür, was meine Kinder zu essen bekommen und wo sie das essen und wann. Und mein Kind ist dafür verantwortlich, ob es was davon essen will und wenn ja, wie viel. Und das fand ich für mich so eine ganz gute Gedankenstütze, zu sagen, ne, ich habe schon Verantwortung für die Ernährung meiner Kinder, aber wie viel denn tatsächlich im Magen landet und was die damit sozusagen machen, das ist ihr Bier. Und zwar auch, wenn sie 6 Monate alt sind oder 1,5 oder 3 oder 5, also noch relativ klein. Das finde ich so für Eltern, die vielleicht auch in einem eher angespannten Verhältnis zum Thema Essen stehen. Ich habe halt auch viel Kontakt mit Müttern, die selber Essstörungen hatten oder haben und dann wirklich auch große Sorge haben, solche Prägungen und Muster an ihr Kind weiterzugeben. Einen ganz wertvollen Impuls, einfach zu sagen, du sorgst für die Auswahl, den Ort und die Zeit und dein Kind darf von Anfang an alleine entscheiden, was und wie viel es davon nimmt.
Warte, das ging jetzt fast zu schnell. Du sorgst für
die Auswahl, den Ort und die Zeit.
Auswahl, also was es gibt, den Ort und die Zeit.
Ja.
Und das Kind, wie viel und ob überhaupt.
Ja.
Das ist cool. Das löst jetzt bei mir leider ein ganz anderes Problem aus, Nora. Wir nehmen ja gerade um die Mittagszeit auf. Und ich weiß nicht, ob du es schon hören kannst, aber mein Magen fängt jetzt so langsam echt das Knurren an. Was mich doch zur Frage bringen würde, ob wir hier jetzt mal, ich glaube, das Thema, da können wir sollten auch nochmal dieses Thema Essen gemeinsam und Familie, also wir sind noch nicht durch mit dem Thema, glaube ich, aber ob wir jetzt doch mal sagen, wir gucken mal ins Postfach, ob sich jemand zu den letzten Folgen bei uns gemeldet hat, oder?
Ja, aber zuerst würde ich mit dir gerne noch über Räuberfuchs sprechen, die Unterstützer unserer heutigen Folge.
Aber ja, genau.
Genau. Also, Räuberfuchs ist eine sehr coole, kleine, familiengeführte Buchhandlung. Die sitzen in Braunschweig, verkaufen aber über ihre Webseite www.räuberfuchs.de überall im deutschsprachigen Raum ihre Bücher hin. Und zwar ist das eine sehr besondere Buchhandlung. Die wählen nämlich ganz genau aus, welche Bücher und auch Spielsachen zum Beispiel sie in ihr Sortiment aufnehmen und gucken dann wirklich auch, sind die Werte, die diese Bücher vertreten, passend für eine moderne, ne, zugewandte Elterngeneration. Es ist ein Buchladen, der sehr darauf achtet, Vielfalt zu repräsentieren. Die sind wirklich sich sehr bewusst, dass Kinderliteratur die Verantwortung hat, antirassistisch zu sein, genderdivers und wirklich in jeder Hinsicht einfach weltoffen und modern. Ganz unterschiedliche Lebenssituationen und Fragen auch von Kindern zu thematisieren. Und die bieten ja auch so eine Bilderbuchberatung an für Eltern, die zum Beispiel oder Großeltern, die vielleicht nach einem passenden Buch für eine bestimmte Situation suchen, zum Beispiel vielleicht haben sie einen Trauerfall in der Familie oder sie wollen ein bestimmtes Thema ihrem Kind nahebringen. Ja. Und dann gibt es eben individuelle Beratung, welches Bilderbuch dazu gut passen könnte.
Ja, das fand ich auch super. Ich habe auf der Homepage gesehen, dass es nicht nur eine Bilderbuchberatung, sondern auch also du kannst auch, keine Ahnung, du hast einen 8-Jährigen und für den brauchst du jetzt nicht unbedingt gleich mehr ein Bilderbuch, sondern du kannst mit deinen spezifischen Buchsuchwünschen ins Gespräch gehen, Zoom oder ähnliches. Ich meine, Telefon ist sicher auch möglich. Oder du schreibst einfach so eine Art Bedarfszettel hin und kriegst dann Tipps zurückgeschickt. Das fand ich total wertvoll, weil wir alle stehen, glaube ich, oft vor einem Buchladen, vor einer Webseite, wo es 1 Milliarde Bücher gibt und sagen so, ja, aber ich hätte gern was Schönes, ich hätte gern was, was uns gut tut oder auch was zu uns passt oder was zu der beschenkten Person passt. Und da sind wir ja alle. Also wer sucht nicht immer das nächste neue Buch? Und das machen ja viele BuchhändlerInnen, aber diese hier haben sich darauf spezialisiert und das fand ich echt natürlich super sympathisch, ja.
Ja, genau. Also es geht nicht nur um Bücher für die ganz Kleinen, das hatte ich vorhin so ein bisschen unscharf formuliert, genau. Es geht durchaus auch um Kinderbücher, Vorlesebücher für ältere Kinder. Und ich kenne die Betreiberin von diesem Shop schon lange persönlich. Die haben mit uns eine ganz tolle Soli-Aktion organisiert, als wir das Buch Flieghummelchen fliegt zusammen auf den Markt gebracht haben, mit Bayer und ich, ne? Und dieses Judith wunderschöne und dir, genau. Bilderbuch. Und dann haben wir da eben organisiert, dass Menschen sozusagen ein Buch bei dieser Soli-Aktion erwerben konnten über diesen Shop, das dann an eine Familie versandt wurde oder eine Einrichtung, die das Buch brauchte, aber es sich nicht leisten konnte. Mhm. Und da haben die von Räuberfuchs sich unglaublich engagiert, uns da zu helfen, sozusagen diese Bücher alle gut zu verteilen, haben uns da quasi ihr Distributionssystem zur Verfügung gestellt. Also ich bin ein großer Räuberfuchs-Fan, sorry.
Ja, ich glaube, das muss ein unglaubliches Gefummel damals gewesen sein, weil das Vibrationssystem klingt so nach, wahrscheinlich saßen die ein ganzes Wochenende da und haben so, weißt du, so Zettel abgeglichen, genau, und irgendwie in der Datenbank, und da muss man wieder eine Rechnung schreiben und die Mehrwertsteuer. Das ist, glaube ich, total aufwendig und das zeigt von ganz viel Herz fürs Thema
ganz genau.
Buch und Spielsachen.
Genau, und ganz neu hat Räuberfuchs jetzt eben auch einen eigenen Verlag gegründet. Es gibt jetzt den Räuberfuchs Verlag und da erscheint bald das erste Kinderbuch Felia Fuchs. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, das sich auch alle angucken sollten, die sich interessieren für bindungsorientierte, bestärkende Familienliteratur. Und mit dem Code NORA bekommt ihr eine versandkostenfreie Lieferung bei Räuberfuchs für alle Bestellungen ab 20 Euro und eine Goodie-Bag mit kleinen Zusatzgeschenkchen rund um diese neue Kinderbuchfigur Felia Fuchs. Schaut euch das unbedingt an.
Yeah, Überraschung. Genau, die Domain ist räuberfuchs mit ae.de. Und wir packen das Ganze natürlich auch immer nochmal in unsere Shownotes. Damit aber, liebe Nora, können wir jetzt in unser Postfach gucken. Und uns haben wieder auf unterschiedlichen Kanälen und natürlich auch an podcast@nora-imlau.de schöne Rückmeldungen, Anmerkungen, Hinweise und HörerInnenpost erreicht. Und du hast dir, glaube ich, eine rausgesucht, die du gleich vorlesen wolltest, ne?
Ja, genau. Also erstmal haben wir, glaube ich, mit dem Thema Gefühlsstärke und Neurodivergenz bei vielen Menschen echt ins Schwarze getroffen. Da gab es ganz berührende und dankbare Rückmeldungen. Auch mehrere Menschen, die von Aha-Momenten schrieben, die sie durch diese Folge hatten, dass sie wirklich Dinge verstanden haben, die davor sehr unklar blieben. Sowas ist natürlich immer total schön zu lesen. Und eine Nachricht möchte ich einfach exemplarisch vorlesen, die mir eine Mutter geschrieben hat. Da schrieb sie, danke für diese Folge, die mir gerade Gänsehaut beschert und bei der ich mich so verstanden fühle. Das Buch So viel Freude, so viel Wut habe ich schon, seit unser Kind eins ist. Es hat uns sicherlich viel Leid erspart und uns geholfen, unser Kind zu verstehen und besser zu begleiten. Danke für eure Arbeit.
Ja, und dann gab es zwei Rückmeldungen, so mehr an meine Person gerichtet, weil, und dafür bin ich sehr dankbar, oder wir beide, glaube ich, wir hatten ja auch immer darum gebeten, wenn eine Perspektive fehlt, schreibt uns. Und ich hatte in einer der letzten Folgen, hatten wir es kurz von der Hochbegabung und ich habe halt auf blöd auch noch irgendwie das Bild eines geigespielenden Kindes verwendet und das ist natürlich sozusagen für alle, die mit dem Thema Hochbegabung sich auch nur remote beschäftigt haben, also sozusagen so ein bisschen so ein echter No-Brainer, sowas nicht gemeint, liebe Jessica. Sie schreibt eben, es gibt einfach so unfassbar falsche Vorurteile zum Thema Hochbegabung, die in Folge den Leidensdruck vieler Kinder und ihrer Eltern erhöhen. Und sie bittet mich oder rät mir, wo man sich gute Informationen holen kann, unter anderem bei der DGHK. Und vielen Dank für den Hinweis und wir werden das Thema Hochbegabung auch nochmal aufgreifen in diesem Podcast. Und ins komplett andere und doch ähnliche Horn. in einer anderen Folge sprach ich vom typischen LehrerInnenblick. Das ging im Kontext ging es darum, dass man so oft eine Bewertung eines Kindes vornimmt im Sinne von, und es wurde so verstanden oder man konnte es so verstehen, als würden sozusagen LehrerInnen immer einen kritischen Blick auf Kinder nehmen. Und das ist natürlich auch ein Klischee, sondern es geht darum, Kinder natürlich stärkenorientiert zu begleiten. Und darauf weist Theresa völlig richtig hin. Gemeint war wirklich nur dieses, wir fangen so schnell an, Menschen nach ihren Schwächen zu bewerten oder nach dem, wo wir anfangen, also gerade Kinder, wo wir anfangen sollten, oh, da gibt's jetzt was irgendwie, da müssen wir jetzt möglichst schnell irgendwie die Uhrzeit üben oder sowas. Und das meinte ich mit diesem flapsigen Begriff. Also danke auch an Theresa für diesen Hinweis. Beide waren wahnsinnig wertschätzend und für mich total hilfreich und super gut anzunehmen.
Genau, und das ist eben nicht der typische LehrerInnenblick, sondern es ist einfach manchmal dieser gesellschaftlich kritische Blick auf Kinder. Aber es gibt zum Glück mittlerweile sehr, sehr viele Lehrkräfte, die ganz stärkenorientiert, ne, die individuellen Kinder betrachten. Und das wollen wir nicht in Abrede stellen. Genau. Ich habe noch eine Nachricht, die widerspiegelt, dass ihr tatsächlich eine große Resonanz gezeigt habt auf diese Mini-Diskussion zum Thema Kinderbücher, die wir am Ende der letzten Folge hatten, wo wir so ein bisschen über Astrid Lindgren und andere Helden und Heldinnen unserer Kindheit ins Gespräch gekommen sind und ob man die überhaupt noch vorlesen kann. Und da haben mehrere von euch geschrieben, oh ja, macht dazu unbedingt eine Folge. Dieses Thema brennt uns auch unter den Nägeln. Und eine Hörerin hat uns geschrieben, so eine schöne Folge von aller Anfang, hab sie direkt an alle meine Gruppen geschickt. Fast am besten gefällt mir das Ende. Diese inneren Debatten, kann ich meinem Kind dieses oder jenes Buch überhaupt heute noch vorlesen oder muss ich dann dazu viel zu viel erklären? Gibt es überhaupt das perfekte Buch? Was ist mit Märchen? Ich finde das unfassbar schwierig, denn mit vielen Texten verbinde ich ganz viele Dinge und als Kind hat man sich bestimmte Stellen auch gar nicht gemerkt und dann liest man Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer vor und fängt spontan beim Vorlesen an, die Textstellen umzuschreiben. Ich bin ja schon ganz froh, dass es jetzt eine Version ohne das N-Wort gibt. Aber über die Rollenklischees und Stereotype in den Figuren müsste man halt auch mal drüber schauen. Und andererseits, so ganz ohne Stereotype kommt Literatur vielleicht auch nie aus, denke ich. Denn Figuren stehen ja auch immer irgendwie für Typen. Vielleicht ist das dann auch eher ein Thema für 5 Folgen für euch oder eine ganze Vorlesungsreihe.
Sau gut. Ich also erstens vielen Dank, zweitens ist es ja schon quasi eine Gliederung eine Folge und drittens, das kenne ich, kennst du das auch, dieses du liest, also dieses, dass du vorher so schneidest, nicht unbedingt, es ging mir bei mir nicht beim Vorlesen auch nicht immer nur ums Zensieren, also schon auch, aber manchmal ist es einfach so, oh Gott, jetzt kommt so ein ganzer halber Absatz, da wird jetzt irgendwie nur irgendeine Kaffeetasse beschrieben, komm, die, also weißt du, dass du
die überspringe ja auch ein anderes, ich jetzt.
Ja, das überspringe ich jetzt, ich muss vorankommen, weil wir wollen ja irgendwie auch irgendwann mal ein Kapitel hier fertig kriegen und jetzt nicht, Riesenthema, klar, Märchen oder wie kriegt man heute, ja, ich habe mich neulich unterhalten mit einer Kollegin, aber so dieses Thema, liest überhaupt noch jemand Erich Kästner, versteht man überhaupt noch, was ein Tertianer ist und also, ist unglaublich vielschichtiges Thema, vielen Dank.
Machen wir auf jeden Fall was zu.
Ja, sollten wir was zu machen, oder?
Mhm. Ja.
Okay.
Aber nicht mehr heute.
Genau. Gut, ich würde auch sagen, Postfach zu. Danke euch allen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis nächste Woche. Und denkt dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.